Perspektiven erweitern, Erfahrungen teilen. Aufgeräumt.
Heute war aufgeräumt. Geld und mehr. Zu Gast Herr Jöpkes.
Ja, ich freue mich total, heute den Herrn Jöpkes hier begrüßen zu dürfen. Ja. Ist unser Verwaltungsleiter, aber am besten stellen Sie sich einfach noch mal ganz kurz selber vor.
Ja, danke, dass ich hier sein darf erstmal.
Gerne.
Ja, ich bin, wie gesagt, Stefan Jöpkes, seit mittlerweile 16 Jahren schon im Kinderdorf.
16 Jahre schon?
16 Jahre, ja. Ich bin 64 Jahre geworden. Papa von 3 inzwischen erwachsenen Söhnen, seit 36 Jahren verheiratet, mein Gott. Mittlerweile auch Opa von 2 Enkelkindern, was auch nochmal eine ganz tolle neue Erfahrung ist und nochmal das Leben irgendwie ein bisschen bereichert, auch wenn sie weit weg sind, die Enkelkinder und die Kinder, aber trotzdem sehr schön.
Und ja. Mögen Sie noch mal ein bisschen erzählen, was ist Ihre Aufgabe im Kinderdorf seit 16 Jahren?
Seit 16 Jahren. Also ich sage immer, ich fasse das immer einfach so zusammen, ich bin für alles zuständig, was nichts mit Pädagogik zu tun hat. Das ist eigentlich eine schöne Stellenbeschreibung, weil ich bin ja Teil unserer Leitungsrunde und die besteht aus der Kinderdorfleitung und den Erziehungsleitungen in der Hauptsache. Und die sollen halt die Möglichkeit haben, sich um die pädagogischen Belange ihrer Kinder und Gruppen zu kümmern. Und ich mache dann den Rest. Speziell fängt das damit an, dass ich mit dem Jugendamt die Entgelte verhandle. Wir sind ja über Tagessätze finanziert. Zu meinem Bereich gehört die Verwaltung, dass da alles funktioniert. Lohnbuchhaltung, Buchhaltung, Sekretariat. Ja, heute neudeutsch sagt man ja Facility Management, das heißt Immobilien.
Nochmal langsam?
Wie? Facility Management.
Facility Management, also, okay.
Die ganze Geschichte rund um Häuser, um Wohnen.
Ah, okay, auch die.
Haustechnikleiter, also ich bin ja der Vorgesetzte von unserer Haustechnik, auch gehört auch zu meinem Zuständigkeitsbereich. Und dann noch die übergeordnete Hauswirtschaft. Das sind also die Bereiche Verwaltung, Haustechnik, Hauswirtschaft. Das ist mein originärer Zuständigkeitsbereich.
Ja, und dann kommen wir auch schon gleich zum Thema, warum ich Sie eingeladen habe. Ja, ich habe Sie eingeladen, weil es heute ein bisschen ums Geld geht. Mhm. Und das ist auch, Geld ist nicht Pädagogik. Und,
oder doch.
Oder doch. Und genau das ist nämlich mein Thema heute. Ja. Weil, ja, Sie haben jetzt gerade so schön gesagt, Sie kümmern sich um alles, was nicht Pädagogik ist. Sprich, weil es für mich Geld und Immobilien und was dahinter hängt. Mhm. Und ich sag aber, oder mein Empfinden ist, ja, stimmt bestimmt, aber ich erlebe das so nicht. Also ich erlebe Sie jetzt ja auch seit 16 Jahren nicht pädagogisch um Geld sich kümmernd und ich finde Sie sehr pädagogisch. Also und da wäre eben so, habe ich viele Fragen zu, wie Sie das so hinkriegen, dass ich denke ja schon, genau, Sie müssen auf die Zahlen gucken. Wir dürfen ja auch nicht rote Zahlen schreiben. Also wir machen zwar keine Gewinne, sind keine gewinnbringende Firma, aber es muss laufen, die Gelder müssen verteilt werden. Und ja. Ich kriege ja dann auch schon bei manchen Diskussionen mit, ja, da ist dann auch ein Herr Jöpkes, der dann auch guckt, was geht nicht. Ja. Und trotzdem erlebe ich Sie, ich sag jetzt mal, ich bin ja mal stolz drauf, unser Kinderdorf ist für mich Lebensgemeinschaft, für mich erst recht, ich lebe ja wirklich auch mit dem Kinderdorf, aber auch in den Schichtdienstgruppen da, wo die Leute zur Arbeit kommen und auch Verwaltung und erlebe ich, dass viele, bestimmt nicht alle, aber doch viele, ja, wir schon so ein bisschen, ich weiß, der Begriff ist bei den jungen Leuten nicht ganz so beliebt, aber ich finde den gar nicht so verkehrt, eine Dienstgemeinschaft hört sich so konträr an. Aber ich erlebe das eben nicht so, dass sie nur aufs Geld gucken und das war's, sondern Geld und dann. Also dass schon, wenn ich komme als Pädagoge und aus pädagogischen Sachen was möchte, sie schon dran interessiert sind, da, ja, ich denke eher so diese Brücke zu schlagen. Oder wie erleben Sie das? So bin ich da jetzt irgendwie ja, pädagogisch blauäugig?
Nee, aber das ist auch mein Auftrag. Also ja klar spielt Geld eine wesentliche Rolle. Und natürlich müssen wir gucken, dass wir keine rote Zahlen schreiben. Das ist ja selbstverständlich. Aber wir haben natürlich auch professionelle Steuerungsinstrumente, wie wir das alles hinbekommen. Und ich finde es halt total super, dass wir eine gemeinnützige GmbH sind. Ne? Und dieses kleine G für die Gemeinnützigkeit ist halt gar nicht zu unterschätzen. Weil das bedeutet nämlich rein rechtlich, dass unser Gesellschafter, also die Dominikaner von Bethanien sind der Gesellschafter, kein Geld aus unserer Einrichtung abziehen dürfen. Also ich mache immer den Vergleich. Zum Beispiel die Helios-Kliniken, die sind ja privatwirtschaftlich organisiert. Da gibt es den Fresenius-Konzern, der dahinter steht. Und wenn ich eine Renditeerwartung habe von 4%, was jetzt nicht wahnsinnig viel Geld ist, das würde bei uns aber im Kinderdorf bedeuten, dass jedes Jahr ich kann also ruhig mal sagen, wir machen in unserem Kinderdorf in Schwalmtal mit den ganzen Mitarbeitern, mit den ganzen Gruppen einen Umsatz von 15 Millionen. Und 4% von 15
Millionen.
15 Millionen, ja, gut. Hammer. Das hört sich dramatisch viel an.
Ja, ja, ich meine, ich sehe ja, also.
Aber sag
bei
mal,
mir sind die nicht.
Nee, bei mir auch nicht. Aber ich will damit sagen, 4% Rendite wären 600.000 Euro und die würden dann, wenn wir eine keine gemeinnützige GmbH werden, sondern eine an Aktienmarkt orientierte Firma, würden die ja abfließen. Und das ist ja gar nicht der Fall.
Okay. Rendite nochmal kurz. Ich bin nämlich Nullzahl, ja. Und wäre Gewinn.
Genau.
Ah, okay, genau. Gut.
Also ausgeschüttet, genau. Was dann ausgeschüttet wird. Ne? Man kann ja auch sagen, bleibt ein Teil da drin. So, ja. Und das heißt, unsere Steuerungsinstrumente sind natürlich erstmal, muss ich mit dem Jugendamt gut verhandeln. Das war mal früher sehr schwierig. Es gab ja einen Rahmenvertrag, der ist 2013 gekündigt worden. Und ich weiß, bei meinen ersten Entgeltverhandlungen mit dem Jugendamt, das war die Jugendwohngruppe, die ist ja durch 2011 an den Start gegangen. Das war schon sehr heftig. Es gab ein kräftiges Gegeneinander zwischen Jugendamt und Träger und dann Charakterverband als Spitzenverband, der saß noch mit am Tisch. Man hatte eigentlich keine Vertrauensbasis auf dieser Entgeltverhandlungsebene. Und das fand ich total schade, weil wir sind ja eigentlich originale Dienstleister für die Kommunen. Das heißt, unser Auftrag ist ja, für die Kommunen, für die Jugendämter Dienstleister zu sein und praktisch die Kinder in den Haushalten der Kommune, der Stadt, des Kreises, ja, Hilfe benötigen, bieten wir ja unsere Hilfe an. In Wohngruppen, in Kinderdorffamilien. So. Und da muss es ja ein Miteinander auf Augenhöhe gehen.
Sollte man ja denken, die Jugendämter sind ja daran interessiert, dass es möglichst gut läuft und die
genau,
gut versorgt
genau.
sind.
Genau. Und das ist auch gelungen. Das ist auch gelungen. Also ich bin mit unserem Kreis 4 in einem sehr guten Austausch auf einer sehr vertrauensvollen Ebene. Und von daher sind unsere Entgelte gut verhandelt. Natürlich ist der Kostenträger der Kostenträger. Natürlich muss man sich offen machen. Das ist aber eine Selbstverständlichkeit. Also hohe Transparenz. Ich finde, der Kostenträger hat absoluten Anspruch zu sehen, wie hoch sind unsere Personalkosten, wie hoch sind unsere Miete, dass wir das nachweisen müssen. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit und das war schon scheinbar im Vorfeld bei manchen Einrichtungen nicht der Fall. Und ich bin immer ein großer Fan von Offenheit und Transparenz, weil das eben halt Vertrauen schafft. So, und das ist ein Baustein, warum wir wirtschaftlich ganz gut aufgestellt sind. Der zweite Baustein ist halt auch die Belegung. Ja, wir müssen natürlich darauf achten, dass unsere Belegung entsprechend unseren Vorgaben auch stattfindet. Das bringt einen gewissen Druck mit sich, weil freie Plätze bringen nun mal bei einer Tagessatzfinanzierung einfach kein Geld. Und da müssen wir halt auch gucken, dass die Plätze auch zeitnah nachbesetzt, nachbelegt werden. Und das ist halt auch dann wieder der Auftrag der Erziehungsleitung. Ne? Man kann natürlich auch nicht, wenn ein Kind jetzt heute sich verabschiedet, direkt am nächsten Tag auch ein neues Kind aufnehmen. Das ist mir auch völlig klar. Mhm. Aber da sind wir eigentlich auch, glaube ich, gut mit den Gruppen und mit den Kindern und Familien.
Ja, aber das wäre ja gleich so ein Ansatzpunkt. Das kriege ich ja auch mit. Also habe ich ja auch schon erlebt. Freie Plätze oder man baut ab oder Plätze werden abgebaut. Und also man hat ja auch Austausch mit anderen in Jugendhilfeeinrichtungen natürlich. Ja, wie Sie gerade sagen, ist jedem klar, wenn ich einen Platz frei habe, muss ich den belegen, weil ohne Kinder, die die Plätze besetzen, habe ich den Personalschlüssel nicht, den Anspruch nicht, das Geld nicht.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, wie Sie gerade auch sagen, ist es aber manchmal ja auch schwierig und sehr individuell. Und wie ist das dann? Also ich kann mir schon vorstellen, also wenn ich jetzt sagen wir einmal sage, nee, also gerade bei Kinderdorffamilien wird ja schon auch Wert drauf gelegt, noch mal mehr wie in den Schichtdienstgruppen, da wird natürlich auch gut geguckt. Aber bei uns ist es ja schon so, die Kinder kommen in ein Lebensumfeld, wo sie wahrscheinlich viele, viele, viele Jahre gemeinsam leben. Mhm. Und dann sage ich mal, nehme ich, ja, mir das Recht raus, ist auch blöd, aber pädagogisch und menschlich das Recht raus, ich muss mit diesen Kindern leben und es tut denen auch nicht gut, sagen wir mal, wenn einfach grundlegend eine Antipathie oder irgendwas ist. Und ich habe es schon auch immer so erlebt, dass, wie Sie gerade sagen, die Erziehungsleitung schon mit uns auch gut gucken. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass die dann ja schon vielleicht auch manchmal mit Ihnen aneinander kommen, wenn dann zu lange kein passendes Kind, hört sich zwar blöd an, aber Kind gefunden wird, wo wir das Gefühl haben, wir sind die richtige Stelle, um gut zu helfen. Das ist doch viel schöner ausgedrückt.
Ja.
Also da gibt es dann Abwägen, ne? Wie viel Pädagogik, wo muss man dann sagen, naja, wir sind aber auch stationäre Jugendhilfe, wir haben Auftrag und ja, müssen nicht jedes Kind nehmen, aber sollen ja für alle auch aufnahmebereit sein. Also das ist ja schon auch ein heikles Thema.
Ja, aber das findet ja auch statt, dieser Abwägungsprozess. Aber der findet nicht auf der Gruppenebene statt. Der findet in der Leistungsebene auch statt. Aber Stress haben wir da, glaube ich, nicht. Also zumindest hoffe ich, dass meine Kollegin das jetzt nicht sagen würden, dass sie da Stress mit mir haben, weil es gibt eine Grundlage. Und die Grundlage heißt bei uns immer, Pädagogik ist das oberste Gebot. Also Pädagogik geht vor, vor wirtschaftlichen Erwägungen geht immer die Pädagogik, weil wir reden halt über Kinder. Und da ist im Prinzip der Auftrag, dass wir den Kindern ein gutes Umfeld schaffen, wo es denen gut gehen kann und dass sie sich gut entwickeln können, hat die oberste Priorität. Und okay, das steht vor jeder Wirtschaftlichkeit.
Da deckt ich auch sich mit dem, was ich auch empfinde. Und ja, wie ist das so als Wirtschaftsmensch manchmal? Haben Sie auch Situationen, wo manchmal Ihnen graue Haare wachsen?
Nein.
Sind wir quasi schuld?
Nein, überhaupt nicht. Ich finde das im Gegenteil sehr befriedigend, halt eben die Sinnhaftigkeit des Tuns in den Vordergrund zu stellen und nicht die Wirtschaftlichkeit. Mir ist natürlich völlig klar, dass man sich das auch leisten können muss. Von daher gibt es immer Konfliktpotenziale. Aber wir sind noch nie an der Stelle gewesen, wo wir jetzt was abgelehnt hätten, wo wir pädagogisch eigentlich davon überzeugt waren, dass es sinnvoll gewesen wäre. Und das ist schon einfach auch vielleicht auch ein Luxus, sich sowas auch leisten zu können. Aber man kriegt es aber auch hin.
Also ja, ich habe den Eindruck, ja. Ja. Ich wirke auch immer sehr ruhig. Also scheint nicht zu schlimm zu werden.
Ich bin auch ein tiefenentspannter Mensch. Und das hört sich vielleicht verrückt an, aber ich habe gar keine Beziehung zu Geld in dem Sinne, dass man immer fokussiert sein auf die Zahlen. Und wie gesagt, es gibt ja keine Gewinnerwartung bei uns, sondern es muss natürlich am Ende eine schwarze Null sein. Natürlich ist es nicht verkehrt, wenn man eine Gewinnrücklage will, weil die nächste Krise, wir haben ja auch Krisenzeiten erlebt,
Sie ja, kennen die Zeit, ich kenn die Zeiten,
wo wir
ja
auch mal eine Zeit lang einen Belegungsstopp hatten. Ja. Und dann gibt es natürlich auch eine Zeit, wo wir rote Zahlen haben oder hatten. Und dann braucht man halt auch, wie gesagt, eine Gewinnrücklage, wo man das dann halt auch ausgleichen kann. Aber auch in dieser Zeit war es halt auch so, es kommt jetzt nicht der Herr Jöppges, auch wenn man halt weiß, das Jahr wird jetzt wirtschaftlich gesehen schlecht. Wir müssen jetzt alle unsere pädagogischen Grundsätze über Bord werfen und sparen, um das auszugleichen. Nein, auch da waren, es geht jetzt keine Aufnahme aus diesen und diesen Gründen, da muss man das aushalten.
Es muss ich nochmal, also es ist schon, also wenn man sich mit anderen Finanzmenschen oder die eher aus der Branche kommen, Verwaltung und, ist das schon, finde ich, bemerkenswert, ihre Haltung dazu. Also ich merke das ja auch im Alltag und kommt das daher? Ich weiß ja nun, Sie sind ja, vielleicht gehen wir mal ein bisschen zurück, einfach, weil ich einfach spannend finde, dass Sie das so übereinkriegen und dass das oft so passt und ja, also wir sind nicht pleite gegangen, also passt's ja. Mhm. Sie sind ja sehr quer gekommen. Ich weiß das jetzt, ich hoffe, ich darf das sagen. Sie sind ja eigentlich aus dem Bäcker, ne? Gelernter Bäcker. Ja. Oder haben Sie da eine Bäckerei?
Einmal ganz kurz.
Erzählen Sie mal kurz. Ja, nee, gerne,
ich
gerne.
Ich würde gerne gleich nochmal die Frage. Ich würde eigentlich auf die Frage nochmal zurückkommen, warum es bei uns anders ist.
Ja, gerne.
Und das hat einfach mit der Überlegung zu tun. Ich bin auch viel natürlich in anderen Einrichtungen, auch ich kenne viele andere Verwaltungsleiter, sage ich jetzt mal so. Und als ich damals angefangen habe bei uns, da hat unser Chef, also damals der Kinderdorfleiter, der Klaus Esser, gesagt, ich bin ja Bestandteil der Leitungsrunde und soll mich aktiv einbringen in diese Leitungsrunde. Mit meiner Kompetenz als Kaufmann, sage ich das jetzt mal so. Und dadurch kriegt man natürlich unheimlich viel mit, weil natürlich in der Leitungsrunde viele pädagogische Probleme, Krisen in Gruppen besprochen werden. So, und dann lernt man halt viel und dann weiß man halt, eine zerlegte Zimmertür ist kein Kostenfaktor, sondern ich sage immer der Ausdruck einer verletzten Kinderseele. Dann gibt es eine Krise und dann zerlegt das Kind mal eben, weil Mama abends angerufen hat, nee, den Besuchskontakt morgen machen wir jetzt doch nicht. Und dann ist das Kind natürlich frustriert und sauer und zerlegt mal eben den Schrank, die Türe, wie auch immer, weil es natürlich total wütend und verzweifelt ist. Und dieses Wissen um diese Sachen dahinter, warum das so ist, wie es ist, führen eine zu einem Haltungswechsel. Und deshalb, das war also eine strukturell bedingte Entscheidung von unserem Chef damals, dass die Verwaltung oder die Verwaltungsleitung mit den Pädagogen in einem engen Austausch ist, um das zu begreifen, zu verinnerlichen. Und von daher ist das, war das gut gedacht.
Ja, finde ich
das
auf jeden Fall.
Das hat mich ja selber überrascht. Ich bin ja, jetzt kommen wir nochmal zu dem anderen Thema. Ich komme aus einer ganz anderen Welt, nenne ich das jetzt mal. Und das ist auch so. Ich war ja, bin zu Hause groß geworden in einer kleinen Bäckerei, einer Landbäckerei. Hab die dann in meiner Jugend, jungen Erwachsenenzeit ist meine Mutter früh verstorben. Dann habe ich dann die Bäckerlehre gemacht, hatte ich vorher schon angefangen. In meiner Lehrzeit ist meine Mutter verstorben. Und dann war es irgendwie selbstverständlich, dass ich dann zu Hause bei meinem Papa mit angefangen habe zu arbeiten und habe dann mit 24 Jahren die Bäckerei übernommen. Das war eine schöne Zeit. Junger Unternehmer, ja, heute sagt man Start-up. Nein, Start-up ist etwas anders. Aber es war halt schon sehr jung, war ich, und habe dann halt die Bäckerei übernommen, weil mein Vater dann halt auch schon mal älter war, wie das so war. War auch eine schöne Zeit. Also ich habe ja gesagt, selber drei Kinder, und ich war halt immer zu Hause, weil es war so eine kleine Landbäckerei mit vorne einem Laden, hinten in der Backstube. Meine Kinder sind auch wirklich viel in der Backstube gewesen, und ich finde es heute noch toll, diesen intensiven Kontakt, den ich mit meinen Kindern hatte, weil ich halt einfach Beruf, wie bei einer Kinder- oder Familie, so Beruf und Leben so miteinander
verbunden. War in einem, ja.
Genau. Aber es gibt natürlich einen Nachteil. Bäcker ist auch hartes Brot, weil 6 Tage die Woche morgens um 3 aufstehen.
Oh ja, das wäre für mich nur Go.
Ist nicht einfach. Und dann kommt irgendwann halt die Frage, boah, ziehst du das jetzt durch, bis du 60, 65, 67 bist? Schaffst du das überhaupt? Und dann machen sie so Gedanken. Gibt es Alternativen? Keine Ahnung. Und dann hatte ich auch gesagt, selber drei Jungs, und dann zeichnen sie sich ab. Die gehen einen anderen Weg. Wenn jetzt einer von denen gesagt hat, boah, Papa, ich hätte Bock, die Bäckerei weiterzumachen, wenn du nicht mehr möchtest, dann hätte ich das mit Sicherheit auch weitergemacht. Das war aber nicht der Fall. Ja, und deshalb kam dann irgendwann der Punkt, wo ich mich dann einfach mal beruflich umorientiert habe. Und da gibt es halt ganz viele Wege und Geschichten, die da hinten, die mich dann zum Kinderloch geführt haben. Wo ich heute noch sehr glücklich und dankbar bin für diese Entwicklung und wo ich heute bin.
Ja, das glaube ich. Also ich weiß, bin ja schon länger im Kinderdorf, wie es dann hieß, neuer Verwaltungsleiter. Und dann, ein Herr Jöpkes, der war Bäcker, der hat eine Bäckerei. Okay,
wie jetzt?
Ja, cool, der kann ja für uns Brot backen. Nein, also gar nicht, aber man hat sich natürlich erst schon auch gewundert, wie kam das. Aber ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, dass es eigentlich sehr schnell jetzt, das habe ich ja gar nicht gewusst, dass es vorher auch anders war und dass der Herr Esser damals dann ja anscheinend diese Entscheidung getroffen hat, dass sie bewusst mit in dieser Leitungsrunde drinne waren. Das habe ich an der Basis jetzt gar nicht so mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, Herr Jöpkes war von Anfang an präsent. Sie waren da im Kinderdorf, sie waren interessiert an den Kinderdorfmüttern, an den anderen Gruppenleitungen, an den Kindern, an der Arbeit, die wir machen. Und dass das diesen ja auch strukturierten Hintergrund hatte, dass ein Herr Esser anscheinend ganz bewusst das inszeniert hat, wusste ich jetzt nicht. Aber es hat dann natürlich dazu geführt, dass man sehr schnell auch einen Draht zueinander hatte.
Es gibt noch so eine entscheidende Phase, die auch mich ins Kinderdorf gebracht hatte, und die hängt also mit meiner privaten Geschichte zusammen. Also ich war vorher schon in der Sozialwirtschaft tätig, wenn ich das mal so nennen darf. Und zwar, ich bin ja ein politischer Mensch.
Ich weiß auch, welche Richtung sage ich jetzt nicht.
Und das ist auch egal. auf jeden Fall, ich sage es mal so, als unsere Kinder in die Schule gekommen sind. So, da war ja klar, es gibt ja die Eltern, die arrangieren sich, da gehören sie zu, da gehören wir dann auch zu. Und dann war halt unser Ältester, die kam in die Grundschule. Und dann hat meine Frau gesagt, okay, ich gehe zum Elternamt und dann geh du mal bitte zum Förderverein, weil wenn man Kinder in der Schule hat, dann muss man sich auch im Förderverein engagieren. So, dann bin ich auch da hingegangen und man trifft ja dann immer dieselben. Und gerade bei den Fördervereinen, da ist nicht der Riesenandrang an Leuten,
die da sind. Einige wenige, leider, ja.
Genau. Und dann kam ich von dieser Sitzung nach Hause und war Vorsitzender vom Förderverein. Völlig ungeplant. Ne? Ja, und der Förderverein hatte damals gerade angefangen an der Grundschule in Waldnil, also unsere Kinder waren immer hier an der Grundschule, die Vormittagsbetreuung aufzubauen.
Ach, ja, stimmt.
Und der Förderverein hatte die Trägerschaft. Also war ich dann im Prinzip verantwortlich für die Betreuung an der Grundschule. Das waren damals 3 Minijobs. So fing das damals an. Das war 1998. So. Jetzt komme ich wieder zu meinem politischen Engagement. Ich fand halt Sozialpolitik auch immer ein sehr spannendes Feld. Und dann haben wir halt als Förderverein damals auch dann die offene Ganztagsgrundschule dann an der Waldiner Grundschule dann auch installiert. Später habe ich dann einen Verein gegründet und mache jetzt hier ehrenamtlich in der Gemeinde Schwalmtal, organisiere ich die komplette Betreuung.
Ah, das okay, da sind Sie also immer noch aktiv.
Genau. Das heißt, wir haben damals mit 3 Minijobs angefangen und heute ist das auch ein Geschäft mit 80 Mitarbeitern.
Wow. Okay.
So, ich bin also der ehrenamtliche Vorstand. Das heißt, man darf auch meine Rolle jetzt nicht überfrachten. Es gibt natürlich Mitarbeiter, die das kaufmännisch alles abwickeln. Aber damit hatte ich damals auch so den Zugang zur Sozialwirtschaft. Ich habe damals nochmal mich dann intensiv auch mit Sozialmanagement beschäftigt. Also ich habe da Kurse belegt, also keinen Abschluss gemacht, aber Kurse belegt und fand das halt ein total spannendes Thema. Und dann kam so ein Ereignis, in der Sonntagszeitung stand dann halt Verwaltungsleiter gesucht. Nicht im Pedalien Kinderdorf, ach so, in einer anderen Einrichtung.
Ah,
und dann war so die Idee, es gab einen Umweg. Ja, aber das war gar kein Umweg, sondern es war nur eine Zeitungsanzeige. Und dann habe ich dann überlegt, boah, ich habe ja eigentlich viel Spaß an dem, was ich da mache für die Schulen, weil Ehrenamt kann man immer nur dann machen, wenn es auch Spaß macht.
Ja, auf jeden Fall.
Man muss auch was mitnehmen. Und dann war die Idee, boah, könntest du dir vorstellen, hauptberuflich sowas zu machen und die Bäckerei an den Nagel zu hängen? Also du hast ja Verantwortung für Mitarbeiter.
Ja.
Du hast eine gesicherte Existenz. Du hast 3 Kinder, die halt gerade dann auch im jugendlichen Alter junge Erwachsene waren. Und dann auch, ja, es gibt auch wirtschaftliche Zwänge, ja, sage ich jetzt mal. Man ist ja nicht so ganz so frei in seinem Tun. Und dann habe ich mich halt da mal beworben, wo die Stelle ausgeschrieben war und habe die eine Antwort bekommen.
Ah, okay. Gut, dass die nicht geantwortet haben.
Genau, weil sie, keine Ahnung, und so ein selbstständiger Bäcker wird jetzt Verwaltungsleiter.
Ja, wahrscheinlich.
Schmeißt das gedacht, mal, wie wir am Anfang. Sie hätten mindestens eine Absage schicken können. Hätte ich jetzt schön gefunden.
Eigentlich schon, ja.
Das war ja auch mit so einfach so ein Testballon. Hat das überhaupt Zweck? Macht das überhaupt Sinn? Übernimmst du dich da total? Und wenn sie eingeladen wirst, ja, absagen kannst du immer noch. Einfach mal zum Test. Der hat nicht funktioniert. Aber das hat dann im Prinzip, habe ich natürlich mit einem Freund von mir drüber, ne, wie man das so macht. Ich habe die Idee. Und der hat das dann dem Klaus Esser erzählt. Wie? Der Herr Jöpkes. Ne, der Herr Esser kannte mich ja vorher entfernt. Bäckerei, Waldnil, ja klar.
Ja, ja, klar. So, man kennt sich.
Man kennt sich halt. Was ist das denn? Wieso? Was ist denn die Bäckerei? Wie das denn so ist? Ne? Die Irritation. Die
wer sich macht demnächst mal ein Brötchen? Genau. Geht ja gar nicht.
Ja, und dann hat er gesagt, soll mich mal anrufen. Dann haben wir mal telefoniert, haben wir ein bisschen so gequatscht. Ach so. Und dann sind wir einfach auseinandergegangen und dann wurde dann etwas später, kam dann die Übernahme der Kindertagesstätte Kaiserpark, der erste. Erster Achte, und dann hat er mich gefragt, hör mal, hast du nicht Lust, im Rahmen eines Minijobs sich nur um die Kindergartenarbeit zu kümmern? Also ich sag mal, Verwaltungsleiter für den Kindergarten,
okay,
mit, keine Ahnung, 6 Stunden in der Woche. So, war eine gute Idee. Dann können wir mal gucken, passt das mit dir zum Kinderdorf? Kannst du überhaupt vorstellen, hier bei uns auch mehr einzusteigen? Dann macht man mal so einen Test, und wenn es gut läuft, dann kann man mal gucken, ob das weitergeht. Und wenn nicht, hat man zumindest mal die Erfahrung gemacht und beendet das Ganze wieder und alles ist gut. Und das war natürlich eine tolle Möglichkeit für mich, einfach mal ohne praktisch einen abrupten Wechsel hinzulegen, einfach mal ins Kinderdorf reinzuschnuppern.
Ja.
Hat dann von Anfang an super funktioniert. Und dann wurde ja auch zum 1.1. danach, also 5 Monate später, die Stelle des Verwaltungsleiters neu ausgeschrieben. Und dann habe ich mich auch drauf beworben.
Und dann ging so, da ganz schnell.
Dann,
ja, also das ist auch typisch betanisch.
Ja.
einmal angefasst, entweder flüchtet man oder man ist infiziert und hat eigentlich keine Chance.
Ja.
Also, sie hatten keine Chance. Also, wie sie da angefangen haben, glaube ich, war es vorbei.
Ich hatte eine große Chance. Ich hatte
Das war die Chance.
Ja. Und ich bin heute noch wirklich, das meine ich wirklich ernst, heute noch dem Klaus Esser dankbar für diese Chance. Weil das hat schon wirklich auch, ich kann sagen, mein Berufsleben komplett umgekrempelt.
Ja,
also aber völlig. Ne? Aber ich bin heute noch glücklich und dankbar für diese Chance. Und ich bin ja schon lange dabei und ich habe immer noch viel Spaß an der Arbeit. Und
merkt man auch.
Ja, aber ist doch schön. Wenn man Spaß an der Arbeit hat, dann ist es auch super.
Ja, stimmt.
Ich finde halt, man sollte viel mehr darauf achten, dass die Leute Spaß an der Arbeit haben. Und dann braucht man eigentlich nicht viel zu, um das zu vermitteln. Und ich glaube auch, dass das einfach rein wirtschaftlich gesprochen für alle super ist, ne?
Ja.
Wenn die Leute Bock auf Arbeit
haben. Ich mache jetzt trotzdem, will jetzt nicht den Spaßverderber spielen, aber bin ja auch da, um dumme Fragen zu stellen oder mal so mich zu erkundigen, weil ich gehe nochmal, was hatten Sie jetzt gesagt, 13 Millionen Umsatz?
15
sogar. Wenn ich jetzt als nicht, sag ich mal, Wirtschaftsmensch und Pädagoge, es ist für mich eine unvorstellbare Summe.
Mhm.
Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich komme dahin und muss mit den Summen hantieren. Jetzt haben Sie vorhin immer gesagt, es gibt Abläufe oder die da gucken, dass eben nicht rote Zahlen geschrieben werden.
Mhm.
Ich kann mir da null drunter vorstellen, was sind das für Abläufe, wie eng, wie sehr müssen Sie wirklich dann da sitzen mit dem Stift und was weiß ich sagen, das sind Personalkosten, die Freizeitsache dürfen wir machen oder dann nicht oder... Ich sag mal, im Endeffekt sind Sie auch dafür zuständig, wenn wir jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, an der Basis, wir kriegen unser Haushaltsgeld, jede Familie, jede Wohngruppe bekommt ihr Haushaltsgeld. Und natürlich, irgendwann habe ich so das Gefühl, boah, jetzt bin ich aber mal knatschig, auch wenn man ja nicht knatschen soll, machen wir aber trotzdem. Inflation, es wird immer alles teurer und hier, ich stell fest, ne, gibt's ja alles hier, Haushaltsgeld oder das eine für Lebensmittelgeld ist ja gar nicht höher geworden, dann gehen wir doch mal hin und meckern mal ein bisschen bei Herrn Jöpkes rum, wir brauchen mehr. Und dann denke ich mal, müssen Sie ja auch hingehen und gucken, so, wie ist das mit Inflation, wie ist das mit diesen Entgeltverhandlungen, was können Sie da wiederholen, wie oft finden die statt, wie viel Spielraum haben Sie? Wie kriegt man da einen Überblick? Also ich kann mir das null vorstellen.
Also wie andere Firma, ne? Also ich sag jetzt mal, oder wahrscheinlich wie Sie auch, Sie machen ja, denke ich mir mal, auch ein Haushaltsbuch.
Wo Sie ja, das wissen Sie doch, das überprüfen Sie ja.
Nein, ich meine auch wie jede Familie. Also eine Firma ist ja nichts anderes. Ich mache natürlich einen Wirtschaftsplan am Anfang des Jahres. Das heißt, im Oktober fange ich an. Da gucke ich mir die Zahlen an vom laufenden Jahr. Personalkosten ist natürlich mit Abstand der dickste Brocken. Und dann weiß man ja, welche Personalkosten haben. Es gibt einen Stellenplan und eine Bewertung jeder einzelnen Stelle mit den Kosten, Eingruppierungen, Eingruppierungsstandards und so. Und dann setze ich mich halt hin und erstelle für das kommende Jahr den Wirtschaftsplan. Und dann haben wir eine sehr klare Struktur, wie wir damit arbeiten. Die Erfahrungswerte vom Vorjahr und ich weiß natürlich, Lebensmittel, wir haben im Jahr 2024, ich sage mal, 250.000 Euro für Lebensmittel ausgegeben. Dann weiß ich, ja, normale Steigerungsraten sind 3%. In den letzten Jahren hatten wir aber deutlich mehr während der Ukraine-Krise, Energie. Dann habe ich auch, okay, 3% reichen nicht. Also müssen wir diesen Ansatz erhöhen. Und so wird Position für Position dieser Wirtschaftsplan erstellt. Und dann wird er im Prinzip vom Aufsichtsrat genehmigt.
Aufsichtsrat ist?
Der Aufsichtsrat ist ein Aufsichtsgremium. Wir sind ja eine GmbH.
Ja.
Und eine GmbH, der Gesellschafter ist der Eigentümer. Und der Gesellschafter beruft einen Aufsichtsrat, der im Prinzip strukturell der Geschäftsführung ein bisschen auf die Finger guckt.
Okay.
Und der hat den Auftrag, die Wirtschaftspläne abzusegnen.
Mhm.
Die Jahresabschlüsse abzusegnen und strategische Entscheidungen zu beraten, zu begleiten.
Okay.
So.
Und dem sind Sie quasi dann Rechenschaft schuldig?
Genau, also ich bin strukturell der Kinderdorfleitung Rechenschaft schuldig, die Kinderdorfleitung Geschäftsführer und die Geschäftsführung wieder um den Aufsichtsrat. Und das ist das Schöne einer GmbH, das ist ja gesetzlich vorgegeben, dass in der GmbH, unabhängig von der Gemeinnützigkeit, eine klare Struktur und eine klare Verantwortlichkeit herrscht. So. Und bei uns ist es dann so, dass ich jedes Quartal machen wir eine Quartalsanalyse. Das heißt, wir gucken die Ist-Zahlen, wie ist das erste Quartal gelaufen. Auch das wird dann wieder an den Geschäftsführer geschickt und dann wieder in den Aufsichtsrat. Und dann kann man halt gucken, passt das alles mit den Zahlen? Muss ich irgendwo gegensteuern, wie das heute so schön heißt? Und das ist eigentlich in sich ein gutes, transparentes und geschlossenes System, wo man sehr gut mitarbeiten kann.
So. Jetzt erlebe ich, ich sag mal, ich breche das jetzt mal runter nach unten. Ich jetzt als Kinderdorfmutter mache ja, wie wir gerade schon festgestellt haben, auch eine Buchführung. Mhm. Ich bin sehr dankbar, dass ich nicht das nach buchtechnischen Sachen machen muss. Mein Mann kriegt immer die Krise, er ist ja Banker. Und wenn der guckt, was ich da nur eingebe und wie ich das dann so mache, schüttelt er immer den Kopf und sagt, also buchtechnisch würde ich ja immer durchfallen, so macht man das nicht. Ich bin dankbar, weil mir geht es ja nicht darum, verwaltungsbuchtechnisch das super hinzukriegen und zu machen, sondern mir geht es ja darum, Hauptsache ich bin halt schnell los, dass es eine Rechenschaftspflicht gibt, ist ja natürlich klar, sonst könnte ich ja in meine eigene Tasche reinfinanzieren, ist schon klar. Aber ich erlebe jetzt zum Beispiel, vielleicht auch im Vergleich zu anderen, wo eben aus fachlicher Sicht eine Buchführung stattfinden muss, dass ich relativ viel Freiheiten habe. Ich meine, wir haben auch Rubriken, also einfach so, dass man ein anderer das weiß, wir kriegen halt dieses Haushaltsgeld. Dann habe ich eine Excel-Tabelle und da gibt es dann so Rubriken Lebensmittel, Körperpflege, Putzmittel, Haushaltsverbrauchsgegenstände, Haushaltsgebrauchsgegenstände, Garten, ich weiß gar nicht, es gibt noch ein paar mehr Büroartikel, also Lernmittel und. Das wird dann aufgeteilt und ich muss halt schauen, wenn ich einkaufen war, in welchem Bereich geht das rein und dann trage ich das ein, dann habe ich unten Zahlen, dann gibt es eine Quersumme. Aber, und das ist ja das, was ich so schön finde am Kinderdorf, wir haben und genießen ja eine große Individualität pro Haus. Es ist wirklich so, für mich, wie das ist so nochmal wirklich auch Dorfcharakter, was manchmal ja schwieriger wird durch die vielen Schichtdienstgruppen, aber das ist für mich Dorf. Jede Familie hat auch die Freiheiten. Also ich weiß jetzt bei uns, denke ich mal, wenn man es vergleichen würde, ist der Bereich Freizeit immer etwas höher, weil wir sehr viel mit den Kiddies schon immer unternommen haben, gemacht haben. Ja, dann ist eben Freizeitbereich mal ein bisschen mehr. Dafür habe ich dann vielleicht beim Kochen immer ein bisschen eingespart, weil ich wohne hier voll am Land. Ich habe gute Kontakte zu den Bauern hier. Ich kriege dann auch schon mal ein Wirsing geschenkt oder kriege ganz günstig Milch. Also kann da dann halt einsparen, sag ich mal. Und ich habe immer so erlebt, also ich glaube in all den Jahren, es hat nie einer mal gefragt, du hör mal, bei dir ist die Rubrik aber sehr hoch und die sehr niedrig, sondern naja, wenn ihr individuell so lebt, ist das okay. Also, dass da nicht so klare Vorgaben waren, wobei weiß ich gar nicht. Entgeltverhandlung, ist das von Anfang an so frei, auch für Sie, wie die Gelder verteilt werden? Oder ist es eine Mischkalkulation und dadurch, dass jedes Haus das ein bisschen anders macht, stimmt es am Ende wieder?
Aber so, genau so.
Wie es letzte,
gibt
also?
Genau, es gibt in den Entgeltverhandlungen gibt es einen Sachkostenrichtwert. So heißt der. Mhm. Der liegt, glaube ich, im Moment bei 15 Euro pro Kalendertag, pro Bewohner. Da ist alles drin, Lebensmittel, Energie, Sanitärverbrauch fürs komplette Kinderdorf. Und dieser Sachkostenrichtwert, der ist halt fix. Natürlich gibt es eine prozentuale Aufteilung, aber letztendlich ist es ja wurscht, wenn Sie mit dem Geld hinkommen, was Sie haben, dann ist auch aus meiner Sicht auch alles gut. Und es ist ja einfach so, wie das Leben ist. Wir haben Gruppen, die legen viel Wert auf Bio-Lebensmittel. So, ja. Das heißt, die kriegen so eine Ökobox geliefert und die haben dafür im Gegenzug den Fleischkonsum auch reduzieren. Ja. Und so hat ja jeder die Freiheit und das ist auch gewollt. Es kann ja nicht sein, dass wir jetzt sagen, so, ihr müsst jetzt mehr für Lebensmittel, also wenn ihre Kinder jetzt nicht den Eindruck machen, die würden verhungern. Oder es kommt jetzt keine Beschwerde von den Kindern, aber bei uns gibt es immer nur, keine Ahnung, Fertigpizza oder wie auch immer, habe ich aber auch noch nicht erlebt. Soll natürlich jeder für sich die Freiheit haben. Und das ist ja auch im Idealfall mit den Kindern, mit den Jugendlichen gemeinsam zu entscheiden. Und solange diese Regeln eingehalten werden, gibt ja immer mal wieder die Diskussion, ist das Haushaltsgeld zu gering oder
immer
zu hoch?
Ja, ja. Also wenn wir jetzt darüber zanken wollen, ist es immer zu niedrig.
Ja, nein, aber Quatsch. Bis jetzt haben wir das ja immer gut hingekriegt, dass man mit dem Geld jetzt keine Luftschlösser bauen kann und dreimal in der Woche mit den Kiddies zum Italiener geht, ist auch klar.
Muss auch nicht sein.
Könnt ihr auch die pädagogische Sinnhaftigkeit dahinter in Frage stellen. Aber das ist ja nicht mein
Job. Sie haben gesagt, Pädagogik ist nicht Ihr Job. Also das ist mein Bereich. Also ich finde pädagogisch dann so, nein.
Aber von daher alles gut.
Und da haben Sie auch quasi schon auch die Freiheit. Weil man hört schon mal von anderen Einrichtungen, wenn man sich mit anderen unterhält, dass das schon nicht immer und in allen Hilfeeinrichtungen so ist, dass es so viele Freiheiten auch gibt. Also ist ja auch Kompetenzen und Freiheiten, die wir bekommen, hat ja auch was mit Vertrauen oder so zu tun. Aber dass die nicht so, also die müssen wirklich, sag mal, alles, was jetzt nicht die reine Lebensmittelversorgung ist, Rechenschaft abgeben und für jeden Pups, sage ich jetzt mal manchmal etwas grob, Fragen, Antrag stellen und ich erlebe das bei uns als sehr unkompliziert. Hat das auch mit dieser Transparenz zu tun? Dass, ich meine, wir reden ja auch ganz viel. Also wenn ich dann komme, dann ist für mich auch klar, genauso wie Sie gerade sagen, der Aufsichtsrat bei Ihnen darf, ist es für mich auch klar, darf der Jöpkes mal nachfragen, wie eine neue Couch, die war doch gerade erst, ich weiß, ein blödes Beispiel, aber doch noch gar nicht so alt, was ist denn passiert? Und dann erzählt man halt, warum, wieso, weshalb. Und ich habe immer halt immer erlebt, wenn ich das super begründen kann oder wenn es einen Grund hat, dann habe ich Sie noch nie ablehnend erlebt, dass Sie nachfragen, finde ich, ist ja auch richtig, weil man muss auch haushalten. Also
ja, es gibt ein strukturelles Ding, das heißt Budgetierung. So. Und es gibt ja schon immer den Wunsch, dass immer alles geregelt ist. Ich tue mich da immer schwer. So, man kennt ja so aus der öffentlichen Hand oder aus den öffentlichen Huden oder meint es zu kennen, vielleicht ist es auch Vorurteil behaftet, so, ich habe ein Budget und wenn ich das Budget nicht ausgeschöpft habe, dann muss ich gucken, dass ich am Ende des Jahres noch möglichst viel raushaue von der Kohle, damit ich das Budget auch ausgegeben habe und nicht im Folgejahr eine Kürzung zu bekommen.
Ja.
So, das ist natürlich klassische, fehlgeleitete Steuerung. Es kann ja nicht sein, dass ich ein Budget habe und nur um des Budgets willen einfach noch Kohle raushaue, ohne Sinn und Verstand, nur damit die Zahlen erfüllt werden. So, das ist für mich so ein Negativbeispiel. Und deshalb versuche ich halt immer, auch individuelle Regeln zu treffen und nicht immer alles zu verschriftlichen. Weil ich glaube oder bin an der festen Überzeugung, dass das eigentlich ein besseres Instrument ist. Jetzt ist mir natürlich auch klar, wir sind jetzt auch bei 15 Millionen Umsatz, ist keine Riesenorganisation. Und wir sind schon auch noch nahe dran. So, wir haben mal darüber diskutiert, als Ihre Mädels älter geworden sind und Sie gesagt haben, boah, Herr Jöppes, ich habe jetzt alle Kinder im jugendlichen Alter.
Und die Jungs nicht zu vergessen.
Und die Jungs, genau.
Noch mehr gefuttert haben.
Ich kann gar nicht so viel. Ich habe selber drei Jungs und deshalb weiß ich sehr genau, woran sie sprechen. Es ist einfach ein Unterschied, ob ich jetzt Jugendliche in der Gruppe habe oder nicht. So, und dann haben wir uns ja relativ pragmatisch darauf verständigt. Dann haben wir einfach bei uns eingeführt. Alle Gruppen, die mehr als, ich glaube, 5 Kinder über 14 haben, bekommen einen Zuschuss zum Haushaltsgeld. So, pragmatisch geregelt und alle sind zufrieden und es funktioniert, ohne jetzt im Prinzip das ganze System wieder auf den Kopf zu stellen.
Ja.
Und deshalb glaube ich, dass man einfach so pragmatische Ansätze verfolgen muss und immer im Prinzip am Bedarf orientiert auch Lösungen finden muss und nicht so ein starres Konzept vorhalten darf. Und ich glaube, das ist eigentlich so die Lösung oder die Antwort auf diese Frage, warum das alles funktioniert. Und es hat ja auch keiner was davon. Jetzt auch diese, wir als Verwaltung müssen natürlich die Zahlen von Ihrem Haushaltsbuch weiterverarbeiten. Und wenn Sie doch mit Ihrem Geld jetzt auskommen, wer hat denn was davon, da jetzt irgendwelche Regularien, die Ihnen das Leben schwer machen und uns zusätzliche Arbeit bescheren? Das ist ja frei von jeder Sinnhaftigkeit.
Wäre aber sehr deutsch, da noch 10 Formulare zu machen. Bin ich ja froh, dass Sie nicht ganz so deutsch sind. Ich auch nicht. Aber ich finde, das macht den Bogen rund, weil im Endeffekt ist ja das Ergebnis von dem, was Sie gerade sagen, dass Sie da eben sagen, nee, nicht Budgetierung und dann reden wir eigentlich nur übers Geld und nicht um die Sinnhaftigkeit und nur um, das ist dafür, das ist dafür, das ist davor, sondern ich möchte individuell bleiben, dann auch leichte Wege gehen, ist ja eigentlich nur möglich, weil Sie eingebunden sind in der Pädagogik. Weil damals Herr Esser, sag ich mal, die Entscheidung getroffen hat und Sie das auch so leben und machen, dass wir voneinander wissen, dass Sie dann auch entscheiden können, ja, das ist jetzt nicht, weil die gerade jetzt mir Geld aus der Tasche leiern will, weil, was weiß ich, 10-mal Pizza essen gehen will, sondern es ist für mich logisch, nachvollziehbar, ich kriege das mit, es ist transparent und dann bin ich auch gewillt, ja klar, dann gucken wir da und ein andermal, sag ich mal, ist ja so ein gegenseitiges, ich weiß, ich habe mich dann irgendwann auch mal gemeldet, wie es dann irgendwie anders war, ich weiß nicht, da ging es glaube ich um andere, wo ich gesagt habe, haben sie mir mal zugestanden, aber die Situation ist gerade anders, ja. Ich brauche das gar nicht, ich weiß nicht mehr, worum es ging, da hatte ich auch irgendwas extra bekommen, sag ich mal, was jetzt nicht hochoffiziell jetzt direkt die Revolution, wir machen jetzt alle Vorschriften anders, sondern es war halt eine individuelle Situation und wie die nicht mehr war, habe ich mich dann auch gemeldet und gesagt, Herr Jürgens, haben Sie es vielleicht vergessen, aber brauche ich nicht mehr, ist gerade nicht so.
Aber geht ja nur
und,
so.
Und das geht ja nur so, wenn es auch transparent ist und wenn ja. man doch am Ende, sie zwar schon den Blick auf Geld haben und auf Geld gucken und die ganzen Gremien und was sie so, 15 Millionen, ich finde es unfassbar, Wahnsinn, mhm. im Blick haben und trotzdem, auch wenn Sie am Anfang sagten, Sie haben mit all dem zu tun, was mit Pädagogik nichts zu tun hat, würde ich jetzt sagen, Sie sind der, der das Geld pädagogisch verwaltet. Sie haben ganz viel mit Pädagogik, weil das ist ja, auch Pädagogik.
Das ist auch mein Auftrag. So. Aber es beruht ja auf Gegenseitigkeit. So, ne? Also das heißt, es funktioniert dann natürlich so lange, auch das Gegenüber auch mitmacht. So, um in dem Beispiel zu bleiben, so Möbel. Ich meine, mich erinnern zu können, ihr seid, glaube ich, 2017. 17? Nee, wann seid ihr hier eingezogen?
2000? Nee. Nee, Quatsch, kann ja nicht. Vor 16 Jahren, ich kann nicht rechnen.
2009, ne?
2009.
2008 oder 2009. Kurz bevor ich gekommen bin, seid ihr hier eingezogen. Ich habe das
25 minus 16 sind 2009. Danke, ja.
Ja, das ja. Sternenhaus, das war gerade in der Renovierung, weil ja. ihr ausgezogen seid. Also ja. euren Umzug nach hier habe ich nicht mitbekommen.
Echt? Ich hätte jetzt gedacht, da waren
Nein,
wir schon da.
Da war ich
okay.
nicht da.
Gut.
So, ja. Wir haben uns mal irgendwann über Schränke unterhalten. So. Es ist ein Milliard, was wir abschreiben über 10 Jahre. So.
Ja.
Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, so, also jetzt komme ich mal an dem Beispiel, wir hatten irgendwie in einer Gruppe hatten wir eine Couch mit einem Kunstlederbezug und dieser Kunstlederbezug machen wir nie mehr. Der war nach 5 Jahren, hat er sich angefangen zu lösen, wegen Reinigungsmitteln, wie auch immer, Reklamation war abgelaufen, das Ding sah schäbig aus und dann sagte ich, das, okay, die brauchen eine neue Couch. Wenn natürlich alle nach 5 Jahren kommen, ich brauche eine neue Couch, habe ich ein Problem, weil die werden ja über 10 Jahre abgeschrieben, die Möbel. Mhm. Wenn aber im Prinzip die andere Hälfte haben, ich fange ja jetzt auch nicht an, ich habe jetzt eine schöne Couch, die ist jetzt 10 Jahre alt, die schmeißen wir jetzt weg, weil die abgeschrieben ist, sondern die ist ja immer noch schön und die hält auch mal 20 Jahre oder 15 Jahre oder wie auch immer.
Ja.
Und das meine ich halt mit dieser Gegenseitigkeit. Und solange das so alles funktioniert, ist ja alles gut.
Ja.
Und deshalb würde die gefühlte Großzügigkeit an der Stelle enden, wo das Gefühl entsteht, die Ansprüche werden zu hoch und sind nicht mehr refinanziert.
Ja, oder ich sage einfach, okay, ich habe gehört, also da fängt es ja oft an. Ich habe gehört, boah, die haben nach 5 Jahren eine neue Couch gekriegt, ich will jetzt auch eine.
Genau.
Obwohl meine noch gut ist. Genau. Einfach.
Oder schreiben wir fest, jede Geburt und alle 10 Jahre. Nee, halt eben nicht. Dann sind wir wieder in diesem starren Konzept und das möchte ich halt
so, einfach alle
nicht.
Haben den gleichen Anspruch, sondern wir sind individuell. Ja. Sehr schön. Also würde ich sagen, kann ich meine Folge doch gerne so nennen, pädagogisches Geld ausgeben, oder? Da habe ich das. Wir gucken nochmal. Aber für mich schließt sich da der Kreis. Total cool, dass Sie sich die Zeit genommen haben zu kommen. Für Sehr mich auch nochmal spannend. Ich komme über die 15 Millionen zwar nicht weg, aber ja, also auch nochmal so, warum ist das so? Ich habe es immer als selbstverständlich hingenommen und es nur, also natürlich hat es auch mit ihrer Person zu tun, dass sie so gelebt haben, aber dass es da sogar diese Entscheidung auf oberer Ebene gab, dass sie so mit einbezogen sind und das viel damit zu tun hat, dass sie so individuell sein können, habe ich ehrlich gesagt auch noch nie drüber nachgedacht. Ich habe es immer genossen und habe ja auch das immer so empfunden, dass ich immer gemerkt habe bei ihnen, sie sind auch interessiert an dem, warum, wieso und wenn ich dann kam und konnte auch klar machen, ne, so und so ist die Situation gerade. Ja, hatte ich eben nicht das Gefühl, ich rede mit jemand, der jetzt 10 Listen durchguckt und steht ihnen nicht zu und so starr, sondern immer jemand, der interessiert war und dann, wenn es begründet war, sehr großzügig ist und war. Aber jetzt habe ich da auch noch mal ein bisschen Hintergrund
wenn's
und ich denke.
Wenn es begründet war.
Ich bin immer nur begründet gekommen anscheinend. Nein.
Ja.
Nein, ich kriege natürlich auch mit, dass es auch mal ein Nein gibt, was ich auch richtig finde. Also Pädagogik heißt ja nicht, wir sagen zu allem Ja und Amen. Also,
richtig.
Ja. Weil dann hätten wir irgendwann die Situation, dass wir pleite gehen. Das will ich ja auch nicht. Und gute Zahlen schreiben, dann habe ich auch irgendwann ein Problem.
Ja.
Ich sage danke, dass Sie hier waren. Ich denke, es war für viele vielleicht auch nochmal interessant, nochmal so die andere Seite zu sehen. Und danke schön. Und
danke für die Einladung.
Ja, gerne. Dann
tschüss.